Gott ist gut, alle Zeit. Amen, ja, wunderbar. Ich muss allerdings gestehen, letzten Sonntag, ich war fast nicht in Gottesdienst gekommen. Ich war müde und ich bin auch der Einzige, der das kennt. Also bei mir ist das müde nicht nur so einfach müde, sondern auch mufflig. Und ich wäre am liebsten einfach liegen geblieben. Und dann kommt mir so der Gedanke, das ist so eine Stimme, hey Rudi, es lohnt sich, geh in den Gottesdienst. Und ich habe also gedacht, ja, als Frommer musst du ja so etwas denken, darfst du nichts anderes denken, als dass es sich lohnt, für den Gottesdienst zu gehen. Und noch einer, der Gedanke, hey Rudi, es lohnt sich. Und ich habe mich dann zusammengerissen und Kind gepackt und ich glaube, ich hatte einen Kinderschminkauftrag gehabt, aber ich bin mit dem Kind gekommen und komme zur Tür rein. Und das Erste, was ich höre, als ich reinkomme, hey Rudi, wie geht's? Ich meine, wie geht's dir wirklich? Und ich habe mich auf die Frage eingelassen und erzählt, wie es mir wirklich geht. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz ja, so leichter geworden ist. Und dann, wo ich den Bibelvers gehört habe, in der Einleitung, habe ich auch ein bisschen schmunzeln, wo der Markus das gelesen hat. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und das hat mich doch angesprochen, ja. Das hat mich angesprochen. Und dann habe ich gewusst, wieso ich den Gedanken hatte, komm in Gottesdienst, es lohnt sich, Gott rett zu mir, zu dir, durch die Bibel und durch andere Menschen. Und wenn ich daheim geblieben wäre und meinen trüben Gedanken nachgehangen wäre, hätte ich das nicht erlebt. Wenn ich die Frage, wie geht es dir wirklich, abgelockt hätte, einfach mit, ja, mir geht es auch schlecht, oder irgendeinen Spruch, oder? Mein Herz wäre nicht leichter geworden. Wenn ich nicht offen gewesen wäre, dass Gott zu mir redet, durch den Bibelvers und durch alles, was im Gottesdienst passiert, ich hätte es nicht erlebt, was das heisst, es lohnt sich, in Gottesdienst zu kommen. Und noch etwas hat sich gelohnt für mich zu kommen. Ich habe nämlich am Samstag vorher die heutige Predigt vorbereitet. Und den Bibeltext habe ich schon länger so auf dem Herz gehabt, nämlich Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Und auch dass der Markus in der Einleitung gerade als erstes gebraucht hat, dann ist mir wie klar gewesen, ja, ich glaube, Gott will da ein Schwergewicht legen für uns, für mich. Und darum werden wir jetzt heute Morgen ein bisschen eingehender mit dem Text befassen. Das ist das Ganze. Und wenn ich das so lese, dann ist das wieder ein Grund für mich, wieso dass ich so begeistert bin von Jesus. Es ist einfach gut. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so der Dreh- und Angelpunkt, wenn ich das lernt von mir, ich habe die letzten zwei Predigten auch immer wieder von dem Lernen geredet. Jesus hat ja 12 Lehrlinge gehabt, die Mathetetes, die Schüler, oder eben Lehrling, Jünger, Nachfolger. Als Nachfolger von Jesus sind wir unser Leben lang Lernende. Und was sollen wir lernen? Wir müssen nicht frommes Fachwissen anhäufen, sondern dann haben wir so drei Lernziele. Wir dürfen lernen, Gott zu lieben, ihn immer besser kennenlernen. Wir dürfen aber auch uns selber lieben. Das scheint auch etwas zu sein, was wir müssen, dürfen lernen. Und unseren Nächsten zu lieben. Und woran merken wir, ob wir etwas gelernt haben? Wir merken es daran, dass wir anfangen, so zu handeln. Und darum geht es auch heute Morgen darum, wenn wir da mit dem kommt hier zu mir und lernt von mir, wenn wir das genauer anschauen, es geht um die Einladung von ihm, zu lernen, wie wir in dieser Liebe dürfen zunehmen. Jetzt unmittelbar vor dem Text stehen ein paar andere Sachen, was Jesus auch noch sagt. Und es ist wichtig, dass wir das so ein bisschen in dem Zusammenhang innen sehen. Darum mache ich schnell einen Gump zurück. 20 bis 24. Dann ging Jesus mit den Städten ins Gericht, in denen er die meisten Wunder getan hatte. Er klagte sie an, weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Ich versichere euch, Tyros und Sidon wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich versichere euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu dir. Wir haben Weihnachtszeit. Fest von der Liebe. Was ist da ins Christkind hineingefahren, dass er so etwas sagt? Er war bei Menschen, hat viele Wunder da. Heute könnte man auch sagen, er hat in die Menschen investiert, oder? Das sagt man heute. Er war für die Menschen da und hat ihnen beigestanden. Er hat predigt, hat Wunder da, Zeichen da. Und was war die Antwort von diesen Menschen? Sie haben nichts wollen wissen von ihm. Und er sagt ganz deutlich, was denn die Konsequenz für sie ist. Er sagt nicht, ja, es ist ein bisschen suboptimal gewesen, jetzt, dass wir da nicht so miteinander schlagen sind und wir probieren es nochmal zusammen, sondern er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es euch am Tag vom Gericht schlecht gehen. Und was passiert denn jetzt? Ich habe da noch vier Versen zwischen, oder? Vom 24 oder drei Versen bis zum 25. Was ist denn dort noch zwischen gewesen, dass er nachher kann sagen, kommt her zu mir? Wie hat Jesus reagiert? Und siehe, Jesus zog umher und beschwerte sich bei allen über die ungeistlichen Menschen von Korethei und er sagte zu Jakobus, es ist die Schuld von Petrus, er hätte in seiner Heimatstadt Kapernaum schon etwas mehr Werbung machen können und Gott hörte sein Klagen und fragte, was los ist. Und Jesus antwortete, so eine schwere Aufgabe und so wenig Unterstützung, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich hätte viel besser informiert werden müssen, wie schwierig die Aufgabe mit den Menschen ist und wie ich damit umgehen soll. Hätte so reagiert. Es ist unglaublich, wie er reagiert hat. Er hat nicht mit Verbitterung und mit Klage reagiert. Wenn wir nämlich weiterlesen, nach dieser Anklage, die er da gemacht hat, wehe euch, wenn wir uns vorstellen, er hat wie den Blick von den Schwierigkeiten hin zu Gott gewechselt. Er hat sich gedreht und er hat gebetet. Und er hat nicht als erstes eben vor Gott gejammert und geklagt,
Er sagt, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Ich komme noch einmal auf das, was das heißt, und denen der Sohn es offenbaren will. Aber das Erste, das ist das, wo man ist dafür ganz bewusst und von ihm lernen, in Situationen, wo es einfach schwierig ist, die Schwierigkeit beim Namen zu nennen. Er hat es nicht schön geredet. Es ist nicht schön geredet, dass das ja schon gut war mit dem Kaffernaum und schon ein bisschen drüber. Er hat die Schwierigkeit beim Namen genannt, aber nachher hat er auf Gott geschaut und zuerst gesagt, ich preise dich, Herr. Du hast die Situation auch im Griff, du überblickst auch die. Und das ist das, was wir jetzt als ersten Punkt heute Morgen dürfen mit heimnehmen, was wir von ihm dürfen lernen, wenn es schwierig ist, die Schwierigkeiten wirklich zu sehen und dann mit denen zu Gott zu kommen und aus dieser Nähe zu Gott raus, aus dieser Nähe zu Gott diesen Schwierigkeiten zu begegnen. Was hat er denn nämlich nachher gemacht, nach dem Gebet? Zuerst hat er die Schwierigkeiten beim Namen genannt, dann hat er auf Gott geschaut. Und jetzt ist wieder der Blick wieder retour zu den Leuten, die ihn nicht angenommen haben. Und das, denke ich, ist wirklich das ist der Inbegriff von Weihnachten, von dem Fest von der Liebe. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Er hat auf die Leute geschaut, die nichts von ihm wissen wollten. Er hat gesehen, wie sie sich abmühen im Alltag. Aber auch mit allen religiösen Gesetzen und Vorschriften, wo sie sich darunter gebeugt haben, wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihnen auferlegt haben. Und er sieht und weiss, was sie brauchen, auch wenn sie ihn ablehnen. Und er sagt, das kommt hier zu mir. Einfach so, ohne genau zu schauen, wer hat es da denn, wie viel Schuld vielleicht selber an seinem Unglück oder an dem, das es schwer hat. Er schaut nicht darauf, wie viel Schuld das jemand hat, dass er ja, eben selber geschuld ist. Er sagt einfach, kommt hier zu mir, weil er die Menschen liebt. Und ich glaube wirklich, das Entscheidende war, dass er zu Gott gekommen ist und in dieser Verbindung die Liebe immer wieder können auffrischen. Und wenn wir jetzt eben nochmal da das Ende vom Gebet anschauen, es ist ja dann schon noch ein bisschen schwierig, was er da alles sagt. Oder? Das eine ist, er preist Gott, aber nachher wird es für mich ein bisschen holprig. Oder? Also, niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Also es geht ja darum, dass tatsächlich so ist, der Vater kennt den Sohn und alle, die den Sohn kennen, dürfen den Vater auch kennen. Also wer Gott will kennenlernen, muss den Sohn kennen. Wer Gott will kennen, muss Jesus kennen. Ja, aber was heisst das? Aber nur denen er es offenbaren will. Sind das nur die Auserwählten, wenigen? Sind das die, die er vorbestimmt hat? Die Besten, die Frommsten? Wer ist es? Wenn wir es eben so im Zusammenhang sehen können, dann sind das all die Menschen, die merken, ich kann es nicht alleine. Menschen, die eben bedrückt sind, die man merkt es aus eigener Kraft heraus, das Leben zu meistern, ist schwierig. Es gilt allen Menschen, die merken, ich genüge noch immer nicht. Es gilt allen Menschen, die nicht vollkommen sind. denen will er sich zeigen. Was bedeutet das? Das wird dich vielleicht erschüttern. Das bedeutet ja, dass auch die Einladung kommt her zu mir tatsächlich für mich gilt. Und auch für dich. Und das ist der zweite Punkt. Die Einladung, die darfst du annehmen. Kommt her zu mir, wenn du es schwer hast. Ich werde dir Ruhe geben. Wenn du müde bist von der Arbeit, belastet von der Verantwortung, gestresst von unerfüllten Wünschen, vielleicht genervt von Menschen, die dir das Leben schwer machen. Du darfst einfach heute Morgen auch das mitnehmen. Jesus, lass dich ein. Such du ihn im Gebet. Und wichtig ist auch, red mit jemandem darüber, wie es dir wirklich geht. Das ist Jüngerschaft, das ist Lernen. Wenn wir miteinander vorwärts gehen können. Dann geht es ja weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Manchmal bin ich da auch ein bisschen angestanden. Also das mit dem Kommen und dann dürfen abladen, ist ja, das klingt wie Wellness. Oder? Ich weiß nicht, ob ihr Wellness ein bisschen kennt. Ich mache das noch gerne, so ein bisschen entspannen, ist gut. Und jetzt in einer Wellness-Oase plötzlich ein Joch müssen tragen. Was soll das? Ich habe mir das mal noch ein Bild zusammengesucht. Was ist ein Joch? Das griechische Wort für das Joch ist ein Balken, der zwei Sachen zusammenbindet. Balken. Und so ein Joch hat dann unten so zwei Bögen, wo man sich gut dran halten kann. Und in der Mitte ein Reif, wo eigentlich dann ein Pflug oder ein Wagen kann eingespannt werden. Ja. Das kann man es auch als Doppeljoch nennen. Ist das, was ich da wette, wenn ich mühselig und beladen bin? So einen Holzbalken auf die Schulter nehmen und dann bin ich noch an einen Ochs gebunden. Und mir genügen ja schon die Ochse, und ich nicht an sie gebunden bin. Was will er jetzt? Was will Jesus? Wieso sagt er das? Für was ist ein Joch denn überhaupt gut? Und wenn wir uns das jetzt probieren, schnell ein bisschen bildlich vorzustellen, für da haben wir eben da den, oder das hast du vorstellen, ich bin so der Ochs, oder? Und dann kommt der Bauer und sagt mir, Rudi, geh den Acher pflügen. Und dann, was sage ich denn, so, ja, soll ich den schieben, den Pflug, oder was, wie soll ich das machen? Ja, für das ist eben ein Joch, das hilft mir nämlich, meine Aufgabe gut können wahrzunehmen. Das ist nicht nur, es hilft mir, sondern ich bin überhaupt erst dann in der Lage, meine Aufgabe zu erfüllen. Und Joch geht das gar nicht. Ich kann nicht an einem Ochsen ein Seil um den Hals binden und das Gefühl, er kann einen Pflug ziehen. Das tut nur weh. Das geht nicht. Wir müssen ein Joch auf uns nehmen, für unsere Aufgabe zu erfüllen. Und ich habe es anfangs gesagt, was ist nachher unsere Aufgabe? Die Aufgabe ist, die anderen Menschen zu lieben, mich selber können zu lieben und anzunehmen, Gott zu lieben, sein Reich zu verkündigen und das Leben sichtbar zu machen. Ich sage ja immer, so, dort, wo du gehst und stehst, ist ein Teil vom Himmel, das sichtbar zu machen. Das ist die Aufgabe. Für das brauchen wir sein Joch. Und jetzt so ein bisschen Quizfrage. Er sagt ja noch, wir sollen ein Joch nehmen, denn ich bin sanftmütig, blablabla, und ihr werdet Ruhe finden, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Woher wissen wir, wie sanft so ein Joch ist? Woher weiß Jesus, dass sein Joch jetzt sanft und leicht ist? Er kann das sagen, weil er trägt das selber auch. Seine Einladung ist, kommt her zu mir. Mein Joch ist sanft. Komm, wir tragen es zusammen. Und so können wir sagen, das Joch, um unsere Aufgabe zu erfüllen, die ich vorhin beschrieben habe, ist die enge Verbindung mit Jesus. Okay? Das Joch aufnehmen, das ist das Bild von einer ganz engen Verbundenheit. Die enge Verbindung zu Jesus ist eigentlich der Schlüssel, um von ihm zu lernen. Das habe ich mir auch noch zusammengesucht. Ich bin selber nicht Bauer, aber Leute, die so Ochsen trainieren, muss man sich auch vorstellen, häufig wird dann ein älterer Ochs genommen, der alles schon kann, und man tut den Jüngeren eigentlich zu ihm hinbinden, dass er von ihm lernen kann, gut zu laufen, gut zu ziehen, gut zu arbeiten. Und ich glaube wirklich, es geht auch da in diesem Bild nicht nur darum, dass er uns etwas so auferlegt, sondern dass er sagt, komm, wir gehen zusammen durch den Alltag. Komm, wir probieren den Alltag zusammen zu meistern. Lassen wir uns auf das ein. Es ist ja dann so, ein junger Ochs, oder auch ich stelle mir das bei mir manchmal vor, es ist bei mir auch manchmal so, als würde ich noch so in eine andere Richtung reissen und Jesus steht nebenzu und hat Geduld mit mir und ist sanft mit mir und sagt, ja, ist schon gut, Rudi, und wir machen wieder einen Schritt und machen nochmal einen Schritt. Manchmal ist es auch so, dass ich mich wie losreisse wieder von dem und davon gehe und so ist es, ich glaube, wirklich ein tägliches Lernen, in dieser Verbindung zu laufen, in dieser Verbindung mit Jesus durch den Alltag zu gehen. Das bedeutet auch, dass wir Lasten, die wir sonst mit uns umtragen, müssen gehen lassen. Sonst können wir es gar nicht einspannen in so ein Joch, wenn wir andere Sachen schon gebuckelt haben, wenn wir andere Sachen schon auf dem Rücken tragen, im Rucksack hin haben. Wir müssen und dürfen das auch loslassen, um eben dann sein Joch auf uns zu nehmen. Es gibt so viele Sachen, die uns hindern, alltag wieder das Joch zu nehmen. Es gibt Sachen, die uns immer wieder ablenken. Plötzlich scheint Jesus weiter weg und es ist gar nicht mehr im Kopf, dass wir mit ihm eigentlich am Laufen sind. Frust und Enttäuschung, Trotz. Aber wir dürfen es immer wieder erleben, wie er sagt, kommt her zu mir, komm, nimm mein Joch, wir tragen das zusammen. Und jetzt so ganz kurz zusammengefasst von meiner Predigt, was ich jetzt gesagt habe. Also schnell wieder ein bisschen aufhocken. Und das reicht, wenn du die Sachen jetzt mitnimmst, die jetzt kommen. Das ist eigentlich das reicht. Der Rest, die anderen 20 Minuten, ist nett. Aber das, was jetzt kommt, ist das, was ich vorhin gesagt habe, einfach ein bisschen zusammengefasst. Das Erste: Wenn es schwierig ist, dann dürfen wir die Schwierigkeiten beim Namen nennen und dann Gottes Nähe suchen und aus seiner Nähe raus den Schwierigkeiten begegnen, von ihm die Liebe und Kraft empfangen, die wir brauchen. So wie Jesus vorher zuerst gesagt hat, zu den Dörfern sie angeklagt hat, und nachher ist er zu Gott gekommen und gesagt, ich preise dich, Vater. Das Zweite, seine Einladung gilt dir und mir, auch heute Morgen. Komm her zu mir, wenn du es schwer hast, ich werde dir Ruhe geben. Such Jesus im Gebet und red mit jemandem darüber, wie es dir wirklich geht. Und das Dritte, sein Joch, Jesus sein Joch auch nehmen, heisst, dass eben in seiner engen Verbindung, in dieser engen Verbindung mit ihm durchs Leben zu gehen. Und das ist der Schlüssel, um von ihm zu lernen. Gang bewusst mit Jesus durch den Alltag. Und so das Fundament von diesen drei Punkten ist immer wieder, unterstützen wir einander gegenseitig, Frag gerade nächste Woche auch den einen oder anderen nach, eben wie es ihm geht, wie es ihm wirklich geht. Und wenn du die Frage gestellt bekommst, dann gib einfach ehrlich Antwort. Wir werden jetzt miteinander zum Schluss noch ein Lied singen. Mit Gott werden wir Sieger sein. Das ist nämlich auch das, es ist nicht nur das Schwere, sondern in der Verbindung mit ihm, da sind wir Sieger. Amen. Amen. Wir stehen doch auf und empfangen den Segen vom Herrn. Der Herr beschütze dich und behüte dich. Nimm sein Joch und empfange seine Ruhe. Lerne von ihm seine Sanftmut und seine Demut. Nimm sein Joch und empfange die Liebe für dich und deine Mitmenschen. Nimm sein